Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Für Sie am Mikrofon Stefan Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Gemischte Gefühle, eine Stimmungslage zwischen Erleichterung und Ernüchterung, das beschreibt wohl am ehesten die politische Gemütslage nach diesem Wochenende. Keine Partei hat ihre Wahlziele vollständig erreicht. Weder schaffte es die AfD auf Platz 1 in Sachsen und Brandenburg, noch gelang es den Koalitionsregierungen in Potsdam und Dresden, ihre bisherigen Mehrheiten zu verteidigen. Es braucht also politische Kreativität in beiden Bundesländern für die kommenden 5 Jahre. Wir berichten gleich aus Sachsen und Brandenburg. Und in Berlin hat das Nachdenken über die bundespolitischen Konsequenzen der Landtagswahlen begonnen. Außerdem zur Stunde eine Tagung des Koalitionsausschusses zum großen Klimathema. Und in London beginnt das Brexit-Endspiel, eine erbitterte Machtprobe zwischen Premier Johnson und den Gegnern eines No-Deal. Beginnen wollen wir jedoch in Sachsen. Dort haben die Wähler wieder einmal viele Demoskopen überrascht. Anders als noch vor Wochen vorhergesagt, bleibt die CDU dort die stärkste politische Kraft. Satte Gewinne zwar für die AfD, aber die Partei bleibt weiter in der Opposition. Sie wird rechts liegen gelassen von den anderen Parteien. Die Suche nach einer stabilen Mehrheit im neuen Parlament wird entsprechend kompliziert. Es braucht ein Dreierbündnis. Aus Dresden unser Korrespondent Bastian Brandau.
Und wir sind Demokraten und wir müssen mit diesem Wahlergebnis umgehen.
Die sächsische CDU holt bei den Landtagswahlen 32%. Ministerpräsident Michael Kretschmer braucht nach den Verlusten seiner Partei und des Koalitionspartners SPD einen dritten Partner für eine Mehrheit im Dresdner Landtag. Das könnten die Grünen sein.
Ich bin dazu bereit. Das wird seine Zeit jetzt dauern. Aber Menschen, die eben wirklich das Land in den Mittelpunkt stellen, die Demokraten sind, werden eine Lösung finden.
Keine Koalition mit der AfD, das betont Kretschmer nach der Wahl noch einmal deutlich. Bewusst setzt er den Kontrast zur AfD, die in Sachsen mit 27,5% zweitstärkste Kraft wird und doch keinerlei Machtoptionen hat. Jörg Urban, Landesvorsitzender der AfD.
Wir haben einen sehr unfairen Wahlkampf führen müssen. Wir haben gerade in Sachsen erleben müssen, dass uns ein Teil der Liste rechtswidrig gekürzt worden ist. Das sind alles Hinderungsgründe gewesen. Mit solchen Schwierigkeiten haben andere Parteien nicht zu kämpfen. Und das erklärt, warum wir nicht 35% haben, sondern 27,5%.
Weil er bei der Listenaufstellung der AfD Formfehler gesehen hatte, hatte der Landeswahlausschuss die Liste der AfD auf 30 Plätze eingekürzt.
Die AfD ist kein Opfer, sie sind Täter.
Er sei traurig, aber voller Zuversicht, sagt Martin Dulich, Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzender in Sachsen. Seine Partei stürzt auf 7,7% ab.
Sie stellen sich jetzt noch hin und reden von Neuwahlen und ihnen sei Unrecht geschehen. Nein, Sie haben Fehler begangen. Sie sind diejenigen, die uns sozusagen auch in eine blöde Situation gebracht haben, jetzt mit einem gedeckelten Wahlvorschlag der AfD. Aber wir sollten uns da auch klar machen, dass nicht wir diejenigen sind, die Ihnen hinterherlaufen. Die AfD ist mir völlig egal. Mir geht es um die Wählerinnen und Wähler.
Als wichtige Themen für die Beteiligung seiner Partei an einer Koalition nennt Dulich heute die Gemeinschaftsschule und die Gründung einer Landesverkehrsgesellschaft.
Ich habe keine Angst vor Verantwortung, laufe nicht weg. Ich habe auch einen Gestaltungsanspruch, deshalb mache ich Politik. Und deshalb werde ich auch meinem Landesvorstand heute vorschlagen, in Sondierungsgespräche einzutreten.
Bei den Grünen kann das zuständige Gremium am Samstag tun. Für Katja Mayer, deren Partei mit 8,6% zwar dazu gewinnt, aber weniger als erhofft, geht es dabei für die Grünen um folgende Themen.
Für uns in Sachsen spielt natürlich mit der Lausitz, aber auch mit dem mitteldeutschen Revier natürlich auch der Ausstieg aus der Braunkohle und endlich der Einstieg in den Ausbau der erneuerbaren Energien eine ganz große Rolle. Aber Sie haben es ja vielleicht auch verfolgt, dass kurz vor der Wahl 50.000 Unterschriften für die Gemeinschaftsschule eingereicht worden sind. Das ist für uns auch ein großes Thema. Und dann natürlich die große soziale Frage des 21. Jahrhunderts, nämlich die Mieten.
Sondierungen zwischen CDU, Grünen und SPD dürften in Sachsen eine zeitintensive Angelegenheit werden. Gleiches gilt für eventuelle Koalitionsgespräche. Groß sind die inhaltlichen Differenzen bei einigen Themen. Grüne und SPD fordern außerdem eine angesichts der starken AfD neue politische Kultur. Für die Linke, bisher stärkste Oppositionspartei, bringt die Wahl einen herben Verlust von 8,5%. Das Ergebnis von 10,4% sei verheerend, sagt die Landesvorsitzende Antje Feix.
Was uns zusätzlich noch umtreibt, neben dem starken Rechtsruck, ist, dass man für Sachsen konstatieren kann, dass Mitte-Links-Parteien auf unter 27% gerutscht sind.
Vertreter von Glaubensgemeinschaften äußerten heute Sorgen über das starke Abschneiden der AfD in Sachsen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um den Stimmen, die Hass predigten und die Religionsfreiheit einschränken wollten, entgegenzutreten, sagte Sachsens Landesrabbiner Zsolt Baller. Eine christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft hatte Teile des AfD-Programms vor der Wahl als einen Versuch zur Einschränkung der Religionsfreiheit kritisiert.
Soweit aus Sachsen unser Korrespondent Bastian Brandau. Nicht nur im Freistaat in Dresden dürfte es also künftig ein Dreierbündnis auf den Regierungsbänken geben. Auch in Brandenburg braucht es ein breites Bündnis für eine stabile Mehrheit im Parlament. Rot-Rot ist abgewählt, dennoch kann Ministerpräsident Woidke hoffen, sein Amt zu behalten. Mit CDU, Grünen, Freien Wählern und Linken stehen gleich vier mögliche Koalitionspartner zur Verfügung. In den kommenden Wochen wollen die Sozialdemokraten das Feld sondieren. Heute gab es bereits erste Annäherungsversuche. Vanja Budde berichtet.
Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke will zunächst mit der CDU Sondierungsgespräche führen, voraussichtlich noch in dieser Woche. Das Wichtigste sei jetzt eine stabile Regierung und die CDU da der stärkste Partner, sagte Woidke.
Die Erfahrung sagt ja, wir müssen gucken, mit wem man inhaltlich das Land voranbringen kann. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist immer, dass die Personen natürlich ein Grundvertrauen zueinander brauchen. Sieht ja so aus, wir werden eine Dreierkonstellation haben müssen in der Regierung. Und da ist dieses Vertrauen immens wichtig. Aber wir werden zeitnah die Gespräche beginnen und die Gespräche werden darüber entscheiden, mit wem wir in Koalitionsverhandlungen gehen.
Gleichzeitig wurden aus den Reihen der Brandenburger CDU Rücktrittsforderungen an den als Spitzenkandidat gescheiterten Landesvorsitzenden Ingo Senftleben laut. Er habe das mit 15,5% der Stimmen schlechteste Ergebnis bisher zu verantworten. Sein Generalsekretär Steven Breetz sprach von einem bitteren Tag für die Brandenburger CDU und von einer Zäsur. Man werde sich aber der Verantwortung nicht entziehen.
Verantwortungsvoll heißt, dass wir für Gespräche, so wie eingeladen werden, zur Verfügung stehen, dass wir bestrebt sind, für Brandenburg eine stabile politische Arbeit zu leisten.
Die Landesvorsitzende der Grünen, Petra Budke, stellte Bedingungen, beflügelt vom besten Ergebnis der Grünen bisher im Osten. Die Grünen mit ihren 10% seien für Koalitionsgespräche offen, sagte Budke. Aber
wir werden nicht einfache Mehrheitsbeschaffer sein, sondern es muss einen deutlichen Richtungswechsel in der Politik geben. Das heißt, es muss eine Erneuerung stattfinden.
Die Grünen werden gebraucht, weil der Absturz der Linken auf ebenfalls 10% das rot-rote Bündnis die Regierungsmehrheit gekostet hat. Eine Katastrophe, nannte Landesgeschäftsführer Stefan Wollenberg das klägliche Ergebnis. Die Linke werde aus dem Debakel ihre Lehren ziehen.
Die Menschen wollen gehört werden, die wollen sich wahrgenommen fühlen, sie wollen mitreden können. Und das war immer ein Credo, eine Stärke der Linken. Und deswegen ist dieses Wahlergebnis für uns vor allem Auftrag, unsere Verankerung vor Ort wieder auszubauen, den Dialog vor Ort mit den Menschen zu führen und ihnen auch Entscheidungsmöglichkeiten und Kompetenzen wieder einzuräumen.
Ein Horn, in das auch die auf 26% arg gerupfte SPD stieß. Generalsekretär Erik Stohn gelobte Besserung. Die Demokraten hätten jetzt die Aufgabe, die von der Politik Enttäuschten zurückzugewinnen.
Es kann aus meiner Sicht kein Zurück geben hinter Bürgerdialogen, Kabinett vor Ort durch die Landesregierung, einem transparenten Landtag und Parteien, die offen sind und gesprächsbereit und das Ohr die ganze Zeit über 5 Jahre hinweg bei den Menschen haben.
3 Monate gibt die Landesverfassung Zeit. Dann muss die neue Regierung im Amt sein. Sonst werden Neuwahlen anberaumt. In diesem Fall dürfte sich der Stimmenanteil der AfD von 23,5% noch steigern.
Soweit Deutschlandfunk-Korrespondentin Vanja Budde aus Potsdam. Die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Brandenburg haben nicht nur dort die politische Landschaft gründlich umgepflügt. Auch bundesweit ist das etablierte Parteiengefüge ins Rutschen geraten. Die Zeiten einfacher Mehrheiten sind vorerst wohl vorbei. Es wird dauerhaft schwieriger, in Bund und Ländern Koalitionen zu schmieden. Am Tag nach dem Wahlwochenende hat deshalb in Berlin bei Regierung und Opposition das Nachdenken über die politischen Folgen der beiden Landtagswahlen begonnen. Es braucht einen politischen Konsens gegen rechts. Abgrenzung statt Anbiederung, so lautet eine der diskutierten Antworten auf die Erfolge der AfD. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Immer wieder bemühen sich SPD und CDU in Berlin am Tag danach um Klarstellung. Keine Zusammenarbeit mit der AfD, weder in Brandenburg noch in Sachsen. Die Rechtspopulisten ficht das äußerlich nicht an. Wir sind die Gewinner dieser Landtagswahlen, tönt Parteichef Jörg Meuthen.
Wir werden als Oppositionskraft Regierungsbündnissen gegenüberstehen, die noch fragiler sind. Denn es zeichnet sich ja sehr deutlich ab, dass wenn das überhaupt gelingt, es auf jeden Fall drei Parteienbündnisse sein werden und die sind üblicherweise nicht sehr stabil.
Solche Äußerungen lässt Annalena Baerbock einfach an sich abtropfen. Lasst uns bloß nicht in Angststarre verfallen, warnt die Grünen-Chefin.
Mir ist nur wichtig, dass man jetzt nicht wieder in eine Logik verfällt, wo man sagt, um Gottes Willen, aufgrund der hohen Wahlergebnisse von Rechtsextremen dürfen wir jetzt gewisse Herausforderungen gar nicht angehen. Dieser Stillstand, dieses Nichthandeln, das ist das, was Leute verunsichert.
Als wolle sie mit gutem Beispiel vorangehen, versprüht Baerbock geradezu Selbstbewusstsein. Die grünen Wahlergebnisse liegen zwar deutlich unter den Erwartungen der Parteispitze, aber dennoch winkt in Sachsen wie in Brandenburg eine mögliche Regierungsbeteiligung. Und so sendet Annalena Baerbock schon mal klare Botschaften an CDU und SPD. Beim Klimaschutz habe man schon vor der Wahl klargestellt,
dass es mit uns keine neuen Tagebaue geben wird. Und diese Frage des Kohleausstiegs wird eine zentrale sein, wo es hart wird. Das ist ein dickes Brett. Aber ja, dafür müssen wir uns erstmal treffen und gemeinsam ins Gespräch kommen.
Das dürfte dennoch schwierig werden, egal wer mit wem in den kommenden Wochen sondieren wird. Grüne mit Roten, Rote mit Schwarzen. Alle Gespräche in Potsdam und Brandenburg werden erst einmal davon geprägt sein, den GroKo-Geist aus Berlin zu vertreiben.
Eine große Koalition ist kein Selbstzweck. Parteien tun sich zusammen, um für die Menschen was zu erreichen. Und diese ständige Diskussion, ja gefühlt schon seit dem ersten Tag nach dem Mitgliedervotum der SPD, die nervt nicht nur mich, sondern die nervt auch die Menschen bei uns im Lande.
Erklärt ein erschöpfter Dietmar Woidke. Mit seinem Wahlsieg hat der Brandenburger Regierungschef die Stimmung seiner Sozialdemokraten erstmals seit Monaten wieder gehoben. Die Partei war bis gestern Abend so verhuscht, dass sie im Willy-Brandt-Haus nicht mal eine Wahlparty organisiert hatte. Und Generalsekretär Lars Klingbeil bleibt verzagt.
Ich breche allerdings nicht in Jubel aus. Also es ist ein Abend der gemischten Gefühle gewesen, aber es ist auf jeden Fall besser, als wenn wir vierte Kraft geworden wären in Brandenburg.
Wir müssen viel vor Ort sein und wir müssen auch in der Sache jetzt liefern. Das ist jetzt die Verantwortung der Großen Koalition in Berlin.
Mahnt Manuela Schwesig, eine von drei kommissarischen Parteivorsitzenden. Auch beim Koalitionspartner CDU kursiert eher Erleichterung als reine Freude. Beide Landtagswahlen in Ostdeutschland sieht CDU-Vize Julia Klöckner als Signal auch für die Bundespolitik.
Also das, was wir in der Hauptstadt häufig diskutieren, in den großen Städten, ob da Elektroroller fahren, das ist interessant, sicherlich es mitzubekommen für die ländlichen Räume, aber da spielen ganz andere Fragen eine Rolle.
Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will den Weckruf aus Sachsen und Brandenburg ebenfalls gehört haben, doch sie klingt eher müde.
Wir ziehen durch, was wir vereinbart haben. Mit der richtigen Haltung, mit Mut, Optimismus werden wir die Zukunftsthemen anpacken.
Und zwar gleich morgen. Da trifft sich die CDU in Berlin zu ihrer ersten Klimawerkstatt.
Soweit meine Kollegin Barbara Schmidt-Matern. Und zu den Folgen der Landtagswahlen auch ein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Auch wenn der Nachklapp der beiden Landtagswahlen offiziell nicht auf der Tagesordnung steht, das Treffen der Koalitionsspitzen heute Abend ist eine Gelegenheit, über die Ursachen und Nebenwirkungen der Ergebnisse zu beraten. Die Gespräche beginnen in wenigen Minuten hinter verschlossenen Türen. Öffentliche Stellungnahmen im Anschluss sind nicht geplant. Hauptthema des Arbeitstreffens, so hieß es zumindest im Vorfeld, sollen die Beratungen zum Klimaschutz sein. Mehr dazu von Theo Gers.
18 Tage bleiben noch für den großen Wurf. Ein Klimaschutzgesetz, das den Namen auch verdient. Denn am Zieldatum, dem 20. September, werde nicht gerüttelt, versichert Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag.
Es gibt viel Arbeit auf dem Weg dahin
Und dieser 20. wird auch der Tag der Entscheidungen sein.
Und mit dieser Bekräftigung des 20. September dämpft Seibert, wie immer geübt, die Erwartungen im Vorfeld eines Treffens wie heute.
Das Treffen heute Abend ist kein klassischer Koalitionsausschuss. Es ist ein Arbeitstreffen, bei dem sich die Koalitionspartner über das weitere Vorgehen abstimmen.
Dabei steigt der Druck nach den Denkzettelwahlen in Brandenburg und Sachsen, weiß auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Zu sehr hat das Bild einer zerstrittenen Koalition in Berlin, die vieles verspricht, dann aber nicht liefert oder erst spät liefert, auf die Wahlen gestern abgefärbt. Zu viele Wähler sind deshalb zur AfD hin und von der SPD und der CDU weggelaufen.
Also beim Thema Klima, da werden wir liefern müssen, da werden wir auch zügig liefern müssen. Wir wollen das zusammen mit unserem Koalitionspartner machen und ich denke, wir sind uns da in ganz, ganz vielen Sachen auch sehr einig und zeigen damit auch, dass die Große Koalition leistungsfähig ist.
Doch der Weg dahin ist steinig, offenbart SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die Union stellt sich beim Klimaschutz schützend vor die Wirtschaft, will in der aktuell unsicheren konjunkturellen Lage keine weiteren Belastungen, aber gemeinsam etwas zustande bringen will sie schon. Gemeinsam mit der Union will auch die SPD etwas erreichen, versichert Lars Klingbeil. Doch dazu müssten jetzt vor allem zwei Ministerien liefern. Zwei Ministerien der Union.
Was ich erwarte, ist, dass die zuständigen Minister auch der Unionsseite jetzt endlich in die Pötte kommen. Also wir sehen bei Herrn Altmaier, bei Herrn Scheuer, dass da noch große Defizite sind im Abarbeiten der Themen. Und wir brauchen am Ende ein Gesamtpaket. Und das kann nicht nur von SPD-Ministern gelöst werden. Das muss eine Gesamtleistung der Regierung sein. Und da hoffen wir mal, dass die Unionskollegen jetzt ihre Arbeit machen.
Details, wo es noch hängt, gibt es viele. Hauptstreitpunkt ist, wie Verbraucher und Unternehmen entlastet werden, wenn der Ausstoß von CO2 teurer wird. Wirtschaftsminister Peter Altmaier pocht auf spürbar sinkende Strompreise. Schon heute zahlten Verbraucher die höchsten und Unternehmen die zweithöchsten Strompreise in Europa. Die SPD denkt hier eher an kleinere und mittlere Einkommen, will auch umverteilen. Das wiederum geht der Union zu weit. Doch Lars Klingbeil bleibt bei der CO2-Bepreisung hart.
Die wird aber nur funktionieren mit einer Klimaprämie, also dass kleinere und mittlere Einkommen entlastet werden. Wir wollen Ausbau öffentlichen Nahverkehr, wir wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien, wir wollen Anreize auch setzen für Kommunen beim Thema Klima voranzukommen. Das sind die Punkte, mit denen die SPD jetzt auch in die Verhandlungen geht mit der Union und wir hoffen, dass wir zügig dann auch zur Entscheidung kommen.
Die aber nicht heute fallen, trotz Denkzettelwahl in Brandenburg und Sachsen.
Informationen von Theo Gers. Die Berliner Koalition macht also trotz der Nackenschläge aus den Ländern unverdrossen weiter mit ihrer Arbeit. Doch ob Union und SPD auch nach dem Herbst ihre Zusammenarbeit fortsetzen, steht weiter in den Sternen. Viel wird davon abhängen, wer künftig das Sagen bei den Sozialdemokraten haben wird. An diesem Wochenende ging die Bewerbungsfrist für die Nachfolge von Adrian Nahles zu Ende. 8 gemischte Doppel- und ein Einzelbewerber gehen ins Rennen. Auf sie wartet in den kommenden Wochen ein Vorstellungsmarathon. Aus Berlin, Frank Capellan.
Kevin Kühnert hat den Überblick jedenfalls noch nicht verloren. Am Morgen zählt er im Deutschlandfunk-Interview die Bewerber für den SPD-Vorsitz der Reihe nach auf. Allerdings unterschlägt der Juso-Chef ausgerechnet Clara Geiwitz, die Co-Bewerberin des prominentesten Aspiranten, was wiederum den Eindruck erwecken könnte, als hätte es mit der Damenauswahl bei der SPD nicht so wirklich gut geklappt.
Das ist also Olaf Scholz, das ist Ralf Stegner und Gesine Spahn zusammen, Norbert Walter-Borjans zusammen mit Saskia Esken, Boris Pistorius und Petra Köpping, die Integrationsministerin aus Sachsen, Michael Roth und Christina Kampmann treten zusammen an, Simone Lange und der Oberbürgermeister von Bautzen, der Herr Ahrens. Und dann tritt der Karl-Heinz Brunner an aus Bayern, beispielsweise Karl Lauterbach zusammen mit Nina Scheer.
Hilde Mattheis und Dirk Hirschel fehlen noch in dieser Aufzählung. Sie alle haben die formale Hürde übersprungen, wonach 5 Kreisverbände oder ein Bezirk oder ein SPD-Landesverband einen Bewerber zu unterstützen haben. Lange hatte es gedauert, ehe das Feld stand. Lange war zudem unklar, ob jemand aus der allerersten Reihe Lust auf diesen Job haben könnte. Dass das lange Bewerbungsverfahren bei den Landtagswahlen geschadet haben könnte, glaubt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil allerdings nicht. Dabei hätten sich wohl viele Genossen gewünscht, den Wählern klarmachen zu können, wofür die Partei steht, von welchem Duo sie künftig geführt wird. Trotzdem war es richtig, diesen Weg zu wählen, betont Klingbeil.
Ich gehöre zu denen, wenn sie einen Beschluss gefasst haben, dann sagen sie auch, wir ziehen das jetzt durch und wir machen das. Und man lässt sich, glaube ich, nicht von jedem schlechten Artikel oder von jeder Kritik da irgendwie mal nervös machen. Das ist etwas, was neu ist in der SPD, dass wir die Mitglieder entscheiden lassen, dass wir diese Strecke gehen. Und das halte ich auch für richtig. Und ich bin sehr stolz, dass die SPD diesen Weg geht und bin überhaupt nicht bange, dass uns irgendwie langweilig wird die nächsten Wochen.
Dafür sollen 23 Castingshows sorgen, Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidaten von Mittwoch an überall in der Republik präsentieren werden. Olaf Scholz und Clara Geiwitz dürften bei der im Oktober folgenden Mitgliederbefragung vorn liegen. Die Landtagsabgeordnete aus Brandenburg unterlag zwar gestern ihrer grünen Konkurrentin im Kampf um das Direktmandat in Potsdam, dennoch gelten beide als Favoriten. Gut ein Viertel der SPD-Mitglieder, so ergab ein erster Stimmungstest, könnten sich für die ausgewiesenen GroKo-Befürworter aussprechen. Das ist allerdings weit von der absoluten Mehrheit entfernt. Eine Stichwahl zwischen Erst- und Zweitplatzierten gilt als wahrscheinlich. Norbert Walter-Borjans, Ex-Finanzminister aus NRW, werden gute Karten eingeräumt, ebenso Boris Pistorius und Petra Köpping. Manuela Schwesig, kommissarische Parteivorsitzende der SPD, verteidigt das lange Auswahlverfahren.
Ich finde es gut, dass es so viele Veranstaltungen gibt, weil nämlich garantiert ist, dass alle wirklich auch gerade in die kleineren Landesverbände, in die ländlichen Regionen gehen. Das ist etwas Gutes.
Sollte es zur Stichwahl kommen, wird erst Ende November feststehen, wer die Sozialdemokraten künftig führt. Anfang Dezember dann muss noch ganz formal ein Parteitag dem Votum der Basis zustimmen.
Frank Capellan. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts ist Großbritannien eine parlamentarische Monarchie. In vielen Details unterscheiden sich die politischen Spielregeln auf der Insel von denen bei uns auf dem Kontinent. So fehlt in Großbritannien eine geschriebene Verfassung. Die Politik orientiert sich an teils jahrhundertealten Gepflogenheiten. In der aktuellen Situation könnte sich dies als Nachteil erweisen. Premier Johnson hat einen breiten Spielraum, diese Regeln zu interpretieren. Im Streit mit den Brexit-Gegnern versucht er, das Parlament ins Abseits zu stellen. Morgen kehren die Abgeordneten aus der Sommerpause zurück und die Zeichen stehen auf Sturm. Aus London, Sabina Mattei.
Kurz vor der Rückkehr des Unterhauses zieht Premierminister Johnson die Daumenschrauben an. Johnson sagte kurzfristig ein Gespräch mit Abgeordneten seiner konservativen Partei ab, die einen geregelten Ausstieg aus der EU wollen, und stellte ihnen ein Ultimatum. Wer sich gegen die Regierung stelle, werde aus der Tory-Party ausgeschlossen und bei der nächsten Wahl nicht wieder aufgestellt. Rund 20 Brexit-Gegner unter den Konservativen sollen Gespräche mit der Opposition geführt haben. Einer dieser innerparteilichen Rebellen ist der ehemalige Justizminister David Gork. Er gab sich jetzt unbeeindruckt von Johnsons Drohungen. Wenn wir als Abgeordnete einen harten Brexit verhindern können, aber nicht einschreiten, dann machen wir uns mitschuldig daran, diesem Land zu schaden, so Gork. Bildungsminister Gavin Williamson verteidigte die Linie des Regierungschefs dagegen.
What the Prime Minister quite understandably wants to do is ensure that he delivers on his promise to Britain to leave the European Union.
Der Premierminister will Großbritannien am 31. Oktober mit einem Abkommen aus der EU herausführen und deshalb sollten sich alle konservativen Abgeordneten diese Woche hinter ihn stellen, erklärte Williamson am Morgen. Bisher gibt es allerdings keinen Hinweis, dass Johnsons Verhandlungen mit der EU erfolgreich wären, dass er sie überhaupt aktiv betreibt. Am Dienstag tritt das Unterhaus wieder zusammen. Kurz darauf gehen die Abgeordneten auf Betreiben Johnsons bis Mitte Oktober schon wieder in eine Parlamentspause. Die kurze Zeit wollen Opposition und konservative Rebellen nutzen und den Premier zwingen, bis Ende Oktober entweder ein mehrheitsfähiges Abkommen über einen geregelten Brexit vorzulegen oder in Brüssel eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums zu beantragen. Keir Starmer, Brexit-Sprecher der Labour-Partei, kündigte am Wochenende eine parteiübergreifende Gesetzesinitiative an.
The route will be by legislation.
Allerdings bleibt nur wenig Zeit, die Vorlage durch beide Kammern zu bringen und die Unterschrift der Königin zu erhalten, bis das Parlament wieder ruht. Dass die Regierung die Konfrontation mit ihren Gegnern in den eigenen Reihen sucht, wertet David Gork als Indiz, dass Johnson ohnehin Neuwahlen anstrebt.
Their strategy, to be honest, is to lose this week and then seek a general election, having removed.
Die Regierung legt es geradezu auf eine Schlappe im Parlament an. Danach setzt sie Neuwahlen an, und zwar ohne uns Befürworter eines geregelten Brexit. Eine Strategie, die die konservative Partei nach Einschätzung Gorks in eine Brexit-Partei verwandeln soll. Der einstige Labour-Premier Tony Blair sprach sich unterdessen erneut für den Verbleib Großbritanniens in der EU aus. Angesichts der Konfrontation in Westminster hielt er aber auch eine Warnung bereit.
Our government has been taken over by a gang of adventurers.
Die britische Regierung ist von einer Bande von Abenteurern gekapert worden. Aber man unterschätze nicht die Attraktivität von Abenteuer nach einer Zeit der Lähmung.
After a long period of paralysis.
Ein Bericht von Sabina Mattei. Mitte der Woche, so die Ankündigung von Ministerpräsident Conte, sollen die Koalitionsgespräche in Rom abgeschlossen sein. Die Chancen stehen nicht schlecht für ein Regierungsbündnis zwischen den Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung. Sollte es dazu kommen, wird sich wohl auch die bislang so restriktive Flüchtlingspolitik des Landes ändern. Es gibt bereits erste Anzeichen in diese Richtung. Private Rettungsschiffe dürfen die Häfen des Landes ansteuern. Auch das Boot einer deutschen Organisation. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
Die Eleonore ist ein relativ kleines Schiff und mit mehr als 100 Menschen an Bord übervoll. Als in der Nacht ein schweres Gewitter über dem Rettungsboot der deutschen Organisation Mission Lifeline niederging, hat Kapitän Klaus-Peter Reisch eine Entscheidung gefällt. Wir müssen an Land.
Wir sind von Winden bis Windstärke 7 getroffen worden. Alle Menschen wurden nass. Das Seewasser kam übers Deck. Sie hatten keinen trockenen Faden mehr am Leib. Wir haben sie alle ins Schiff reingenommen, in unsere Kabinen. Und irgendwann kommt der Punkt, da muss man auch einfach mal Schluss machen.
Reisch nimmt Kurs auf Pozzallo in Sizilien und lässt sich auch von dem Einfahrtverbot der italienischen Finanzpolizei nicht abhalten.
This ship is under state of emergency. State of emergency.
Dieses Schiff ist in einem Notstand, antwortet Reisch auf die wiederholte Aufforderung anzuhalten. Mission Lifeline veröffentlicht den Funkkontakt mit der Finanzpolizei via Twitter, um so den Druck auf die italienischen Behörden zu erhöhen. Und die vermeiden tatsächlich jede weitere Konfrontation, begleiten die Eleonore in den Hafen, die Flüchtlinge dürfen von Bord. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Rom lobt Kapitän Reisch den respektvollen und konstruktiven Dialog mit den Polizisten. Das Schiff allerdings wurde beschlagnahmt und nach einem vor kurzem deutlich verschärften Gesetz droht der Organisation und dem Kapitän aus Deutschland eine hohe Geldstrafe.
Es ist so, dass mir ja eine Strafe zwischen 100.000 Euro und 1 Million droht. Dem blicke ich einfach ins Auge. Ich meine, ich habe das Nothafenrecht für mich in Anspruch genommen. Ich habe gesagt, dass es hier ein State of Emergency ist, ein Nothilfeersuchen. Es ist eine gefährliche Situation auf See und ich aus diesem Grund hier das Nothafenrecht für mich reklamiere.
Tagelang blieben die Häfen geschlossen. Heute haben die italienischen Behörden gleich mehreren Rettungsschiffen die Einfahrt erlaubt. Ein Schiff der italienischen Marine mit 29 aus Seenot Geretteten konnte ebenfalls in den Hafen von Pozzallo einlaufen und die Flüchtlinge an Land bringen. Am Mittag durften außerdem die letzten 31 Flüchtlinge, die sich noch an Bord des privaten Rettungsschiffes Mare Jonio befanden, in Lampedusa an Land. Diese Maßnahme wurde mit einem gesundheitlichen Notstand begründet. Ob die Öffnung der italienischen Häfen mit dem bevorstehenden Regierungswechsel zusammenhängt, ist unklar. Allerdings hat der Vorsitzende des potenziellen Koalitionspartners PD, Nicola Zingaretti, heute Ministerpräsident Conte aufgefordert, unverzüglich den humanitären Notstand auf dem Mittelmeer zu bekämpfen. Nötig sei eine radikale Wende in der Flüchtlingspolitik. Das hatte er bereits zu Beginn der Verhandlungen zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung seiner Partei gemacht.
Una svolta, infine.
Wir brauchen gemeinsam mit Europa eine Wende bei der Organisation der Migrationsflüsse statt der Dekrete, die zuletzt verabschiedet wurden. Wir bilden keine Regierung zu jedem Preis. Eine Botschaft, die Passagiere der Alan Kurdi wohl gerne hören. Die Besatzung der deutschen Seenotrettungsorganisation CI hatte am Samstag 13 Flüchtlinge gerettet, darunter 8 Minderjährige. Sie warten immer noch auf die Erlaubnis für die Einfahrt in italienische oder maltesische Gewässer.
Aus Rom, Tilman Kleinjung. Ein Land, zwei Systeme. Dieser 1997 vereinbarte Grundsatz ist in Gefahr, so die Sorge der Demonstranten in Hongkong vor dem wachsenden Einfluss Chinas auf die frühere britische Kronkolonie. Heute ein Aktionstag von Schülern und Studenten, Markus Pfalzgraf informiert.
Tausende haben zu Semesterbeginn ihre Universitäten in Hongkong boykottiert und sich wieder zum Protest versammelt. Auch viele Schülerinnen und Schüler, die heute ihren ersten Schultag nach den Ferien gehabt hätten, gingen nicht zum Unterricht, sondern zu Protestveranstaltungen. Damit wollen sie notfalls wochenlang weitermachen, bis ihre Hauptforderungen erfüllt werden. Die Protestbewegung will unter anderem, dass die Regierung von Hongkong ihr zurückgenommenes Auslieferungsgesetz ganz streicht, zurücktritt und Polizeigewalt unabhängig untersuchen lässt. Doch es sieht nicht danach aus, als würde die Regierung einlenken. Sie verurteilte erneut die Gewalt bei den Protesten vom Wochenende. Dabei gab es viele Verletzte und Festnahmen. Nach Angaben örtlicher Medien sollen inzwischen seit Beginn der Proteste vor gut zwei Monaten insgesamt mehr als 1000 Personen festgenommen worden sein.
Markus Pfalzgraf zur Situation in Hongkong. Und das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gelungene Woche.